mal die Sendung an, sind immer wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower, auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Liebe Hörerinnen, ihr hört jetzt den zweiten Teil der Sendung zum Thema Pränataldiagnostik. Vor einer Woche haben wir vor allem Informationen zur Geschichte der Eugenik und Euthanasie gebracht und die Methoden der Pränataldiagnostik beschrieben. Heute beschäftigt uns vor allem die Auseinandersetzung mit Behinderung. Mit der Pränataldiagnostik sollen behinderte Babys verhindert werden. Welche Ängste kommen da zum Ausdruck und warum steigt die Akzeptanz für solche Ausrottungsideen immer mehr? Wir hören zuerst den Erfahrungsbericht einer Frau, die an der Pränataldiagnostiktagung sprach. Wir haben ihren Vortrag in drei Teile unterteilt. Nach jedem Teil wollen wir Schwerpunkte nochmals hervorheben und es soll auch unsere persönliche Erfahrung einfließen. Im ersten Teil beschreibt die Frau ihre Auseinandersetzung, ob sie pränatale Tests machen soll oder nicht. Sie bringt Moris zur Welt. Im zweiten Teil erzählt sie, wie sie die Behinderung von Moris zu akzeptieren lernt. Welche Probleme sich mit der Gesellschaft ergeben, hört ihr im letzten Teil. Danach hört ihr einen kurzen Ausschnitt aus dem Tagungsreferat von Christoph Egli, einem politisch aktiven Behinderten. Als letzten Beitrag von dieser Tagung bringen wir dann noch den Vortrag von der Hebamme Verena Felder. Die letzten 20 Minuten haben wir für euch Hörerinnen reserviert. Hast du eine Ergänzung, eine Kritik oder eine Frage, telefoniere unter der Nummer 241 59 59. Durch die Sendung begleitet uns musikalisch Lindsay Cooper. Wir bringen Stücke von ihrer Platte Music for All Occasions. Jetzt zuerst Plate Dance.
Ich bin Mutter von Loris, der heute 8,5 Jahre alt ist. Ich war 39 Jahre alt, als ich schwanger wurde. Mein Freund und ich wollten beide das Kind. obwohl ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt unserer Beziehung schwanger wurde. Dadurch, dass ich mehrere Freundinnen habe, die kurz zuvor schwanger waren und sich auch auseinandersetzen mussten über die pränatalen Untersuchungen und wir gemeinsam über diese Themen uns unterhalten haben, war ich bereits ein wenig vorbereitet, als bei einer Kontrolle das Thema von meiner Frauenärztin angesprochen wurde. Was ich als sehr angenehm empfand, sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, welche Untersuchungen gemacht werden können und welche Resultate dadurch möglich sind. Mein Zögern, nicht wissen, was soll ich zu diesem Zeitpunkt, hat sie nicht benutzt, um mich zu einer Untersuchung zu überreden. Nein, sie ließ mich in meiner Ungewissheit und dadurch konnten wir über meine Ängste, wo liegen die Risiken, wann kann überall etwas passieren, sprechen. Ich fühlte mich gut aufgehoben und in keine Richtung gedrängt. Zu Hause in Gesprächen mit meinem Freund konnte ich die Ängste noch mehr zulassen. Und so wurde der Wunsch auch größer, die Untersuchungen doch machen zu lassen. Mein Freund hat mir dann sehr geholfen, indem er mir vermittelt hat, lass der Natur den Lauf, wir nehmen, was kommt. Und wir sind auch fähig, die Probleme, die auftauchen, zu bewältigen. In derselben Zeit sprach ich auch noch mit einem befreundeten Arzt, der mir den AFP-Test empfahl, mit den Worten, dies ist ja nur eine Blutentnahme und dann weißt du doch einiges mehr. Da wurde mir klar, es geht mir überhaupt nicht um die Art der Untersuchung, sondern um die Konsequenzen, die daraus entstehen können. Mir wurde immer deutlicher, dass ich mir die Frage, Abtreibung, sollte der Bericht einer Untersuchung negativ sein, weder stellen wollte noch konnte. Ich war damit überfordert. Mein Freund und ich wollten dieses Kind ganz bewusst und hatten eine große Freude, als der Schwangerschaftstest positiv war. Ich fühlte mich auch richtig stolz, eine ganze Frau zu sein. Und tief in mir wusste ich, dass ich auch ein behindertes Kind lieben könnte. Arbeitete ich doch zu diesem Zeitpunkt in einem Heim für geistig und körperlich behinderte Erwachsene. Und ich hatte diese Menschen gerne. So war es schlussendlich klar. Ich verzichtete auf den AFP-Test, die Fruchtwasserpunktion, Chorionbiopsie und den Ultraschall.
Mir fällt auf, dass sich die Frau die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt gestellt hat. Also nicht nach den Tests, nach allfälligen schlimmen Testresultat hat sie sich überlegt, ja, was macht sie denn jetzt, sondern sie hat sich eben die grundsätzliche Frage vorher gestellt.
Ich habe das Gefühl, ein entscheidender Moment war dann, wo sie mit ihrem befreundeten Arzt geredet hat. Und dann hat sie hat gemerkt, sie will kein Kind posten, sie will es nicht auswählen.
Sie will es auch nicht abgeben an die Maschine, oder?
Sie will
die
Verantwortung nicht abgeben. Genau.
Ja, da fällt mir auch ein, so wie eigentlich die Pränataldiagnostik auch noch verkauft wird. Nämlich, da wird gesehen, dass Frauen dann mehr bestimmen konnte, dass sie dann eine größere Selbstbestimmung haben. Und das stimmt ja auch überhaupt nicht, weil also einmal zum Beispiel ist es so, dass praktisch alle Frauen nach also schlimmen Testresultat abtreiben. Keine Frau kann gegen den grossen Gesellschaftsdruck dann noch sagen, doch, ich möchte das behinderte Kind. Tests sind sowieso auch wahnsinnig unsicher. Also die Entscheidungsfreiheit der Frau, die ist die, möchte sie das Kind oder nicht. Und das ist eine Frage, die überhaupt nichts mit Pränataldiagnostik zu tun hat.
Nein, die Frage muss man ganz, ganz am Anfang stellen. Nämlich, will ich ein Kind oder will ich kein Kind?
Ja, das ist
es geht nicht um Qualitätskontrolle.
Genau.
Und ums Auslesen. Und sie wollen einem weismachen, Frau hat ein Recht auf ein gesundes Kind, aber das Recht auf das gibt es nicht. Das ist ein patriarchales Denken, das Recht auf ein Recht zu haben. Oder auch anders tönt es manchmal, das Kind hat ein Recht, ohne Behinderung auf die Welt zu kommen. Das ist auch aus dem Gedanken, das gibt es nicht. Das
Recht auf in dieser patriarchalen Recht. Gesellschaft.
Ja.
Da fällt mir noch etwas anderes ein, nämlich was sie auch betont hat, dass sie noch viel geredet hat mit Freundinnen, die auch schwanger gewesen sind, zur gleichen Zeit oder vielleicht vorher. Und dass das sehr wichtig ist. Also, dass Frauen über die ganzen Probleme, auch über Pränataldiagnostik mit anderen Frauen reden konnten.
Und natürlich auch ihre Freund, der gleich gedacht hat oder auch, wo sie unterstützt hat, ihre Entscheidung.
Das dünkt mich vielleicht schon fast wie ein Privileg. Also das könnte ich mir vorstellen, das ist nicht gerade der Normalfall, dass der Freund die Frau wirklich unterstützt, so wie sie das möchte.
Und sie ist 39, also sicher ein grosser Druck von ihrer Umgebung, von ihrem sozialen Netz.
Ja, noch ein anderes Privileg, das mich dunkt, wo jetzt vielleicht da auch noch war, dass nämlich die finanzielle Situation, mindestens nehme ich das jetzt mal an, dass die recht gut war. Weil sie haben doch gesehen, auch ein behindertes Kind, das würden sie können haben. Und mache ich trotzdem mal noch die Überlegung, ja, wie wäre es denn jetzt, wenn es anders wäre? Also wenn zum Beispiel eine alleinstehende Frau mit einer schlechten Arbeit, also muss viel arbeiten für wenig Lohn, wenn sie schwanger ist.
Also muss sie sich auch mal, bevor sie schwanger wird, überlegen, will ich ein Kind oder will ich kein Kind?
Das finde ich, das wäre die richtige, also vorgehensweise quasi, aber gut, das glaube ich, vielfach ist das Kind gerade heute auch in dieser Gesellschaft, ist oft auch etwas unbewusst, was dann einfach mal auch passiert. Und dann ist ja immer noch vor allen Tests Zeit, um sich das müssen überlegen.
Das würde also heissen, die Frau dürfte kein Kind haben?
Ja, so schlimm das tönt, finde ich, dass die grundlegende Frage, ein Kind ja oder nein, die müsste sich jetzt die Frau ausstellen. Und wenn sie sich dann auch überlegt, ja, wie wäre es bei einer Behinderung, dann erst recht nicht, dann heisst das Nein für die Frau. Und ja, vielleicht noch etwas, was mir da noch einfällt, Nein zu einem Kind, das heisst natürlich, dass dann eine Abtreibung so schnell wie möglich und auch mit so kleinem psychische Schaden wie möglich für die Frau möglich muss sein. Also ganz klar, Abtreibung muss eine Möglichkeit sein, wenn eine Frau findet, Nein zum Kind.
Dort geht es ja nicht um Qualität.
Genau. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Fall. Ja, so brutal das tönt, würde ich dann sagen, Nein zu einem Kind.
Ja, das heisst also, dass das eine Klassenfrage ist?
Ja. Das ist eine Klassenfrage, aber bei dem darf es natürlich nicht stehen bleiben. Ich finde einfach, das ist die reale Situation. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir dafür kämpfen, dass sich Frauen mehr solidarisieren, dass ein behindertes Kind oder auch ein Kind überhaupt in einer schwierigen Situation nicht einfach der Mutter völlig der Verantwortung von der Mutter aufgebürdet wird, überlassen ist, dass Frauen sich zusammentun und Strukturen schaffen, wo das eben nicht so ist.
Medizinisch gesehen ging es mir während der Schwangerschaft sehr gut. Persönlich befand ich mich in einer Umbruchstimmung von der Frau in der Arbeitswelt zur Vorbereitung zur Mutter und Hausfrau, was für mich nicht sehr einfach war. Die Geburt von Morris war sehr kurz. Nach 3 Stunden war er da. Ein kleines, winziges Wesen. Leider hatte er mit der Atmung Mühe und war auch sehr schlaff. So konnte ich ihn nach der Geburt nicht bei mir haben. Er wurde in den Überwachungssaal gebracht. In den folgenden Stunden senkte sich der Blutzuckerspiegel und gleichzeitig hatte er auch eine Trinkschwäche. So setzten sie ihm eine Magensonde ein. Am nächsten Morgen, als ich ihn endlich besuchen durfte, waren die Schwestern gerade dabei, ihn in die Ferse zu stopfen und Blut für den Blutzuckertest zu nehmen. Ich traf also ein schreiendes Baby mit einer Magensonde an. Ich musste gleich mal losheulen, so hat mich dieser Anblick getroffen. Auch mit ins Zimmer durfte ich ihn nicht nehmen. Er musste die nächsten paar Tage noch überwacht werden. Im Ganzen war ich schlussendlich 10 Tage mit ihm im Spital. Er erholte sich gut und trank auch gut an einer Brust. Die andere pumpte ich vorläufig mit der Maschine ab. So wurden wir entlassen, mit der Order, nach einer Woche zur Kontrolle zu gehen. Bei dieser Kontrolle war alles in Ordnung. Danach kam für uns eine schöne Zeit. Morris trank gut und nahm auch dementsprechend zu. Wir hatten unser kleines Paradies. Nach circa 3 Monaten machte mich eine befreundete Hebamme darauf aufmerksam, ich solle doch mit Morris mal in die Kontrolle gehen, er wirke auf sie so schlaff. So meldete ich uns beim Kinderarzt an. Mein Freund begleitete uns an diesem Tag, waren wir doch ein wenig beunruhigt. Der Kinderarzt begrüßte uns freundlich und wir erzählten von Morris, wie es ihm immer gut gehe und auch von dem Eindruck von der Hebamme. Der Arzt forderte uns auf, Morris auszuziehen, damit er ihn untersuchen könne. Er untersuchte Morris, wurde dabei immer ernster, immer stiller, immer konzentrierter. Mein Freund und ich guckten uns ganz erschreckt an. Ich hatte das Gefühl, mit Morris sei was ganz Schlimmes. In mir läuteten alle Glocken auf Alarm. Nach der Untersuchung setzte sich der Arzt an den Schreibtisch und guckte ernst vor sich hin. Als müsste er einen Moment Zeit haben, sich zu sammeln. Dann meinte er, es stimme nicht alles mit Morris. Er fixiere nicht mit den Augen, nehme keinen Kontakt auf. Auch sollte er in der Bauchlage seinen Kopf halten können. Er gebe ihm jetzt 3 Wochen Zeit, danach wolle er ihn wieder sehen. Wenn es bis dann nicht anders wäre, müsse er uns ins Kinderspital weiterverweisen. Mir war, als wäre eine Bombe in mir geplatzt. Zu Hause war es mit unserem kleinen Paradies vorbei. Ich guckte meinen Sohn an. Was stimmt wohl alles nicht mit ihm? Mich stört es jetzt auch, wenn er durch mich hindurch sah. Ich wollte, dass er mich anschaute. Manchmal zappelte Morris am Morgen im Bett und rollte mit seinen Augen. Wir fragten uns, ist das normal? Wir waren tief verunsichert. Bei vielem, das Morris machte, fragten wir uns, ist das normal? Nach diesen 3 Wochen wusste ich eigentlich, dass sich zu wenig verändert hatte. Morris konnte seinen Kopf immer noch nicht halten. Und trotzdem tat es mir sehr weh zu hören, Morris werde ins Kinderspital zu einem Neurologen überwiesen. Hatte ich doch im Stillen gehofft, dass mit ihm alles in Ordnung sei. Die Untersuchung im Kinderspital war ganz anders. Der Arzt untersuchte Morris erst, nachdem er lange mit mir gesprochen hatte. Ich konnte ihm in aller Ruhe meine Eindrücke, meine Verunsicherungen, Ängste über Morris erzählen. Danach erst guckte er Morris an und erklärte mir bei jeder Untersuchung, was er gerade machte. Er bezog mich mit ein und dies finde ich was ganz Wichtiges. Mir war klar, ich konnte nicht mehr zurück zum anderen Kinderarzt gehen. Ich musste mir einen neuen Kinderarzt suchen. Es war nun auch gar nicht mehr so schlimm, obwohl auch nach dieser Untersuchung klar war, dass mit den Augen etwas nicht stimmte und dass sein Muskeltonus zu schlaff war. Weitere Untersuchungen wurden angeordnet, bei denen jedoch nichts gefunden wurde. Bei einer der Kontrollen machte mich der Neurologe darauf aufmerksam, das Beste wäre es, Morris bei der Invalidenversicherung anzumelden. Früher oder später müssten es wir sowieso tun. Denn er verordne Morris nun Physiotherapie und Ergotherapie. Und das seien Behandlungen, die über einen längeren Zeitraum erfolgen müssten. Bei der Invalidenversicherung hätten wir auch keinen Selbstbehalt. Zu Hause im Gespräch mit meinem Freund fanden wir lieber den Selbstbehalt der Krankenkasse bezahlen. Dafür ist unser Kind nicht bei der Invalidenversicherung. Mhm. Denn bei der Invalidenversicherung sind doch nur die Behinderten und unser Sohn ist doch nicht behindert. Er sieht ja schließlich ganz normal aus. Bei mir läuteten wieder die Glocken. Bis jetzt hatte ich immer gehofft, dass ich bald alles verlieren werde und Morris ein ganz normales Kind sein. Jetzt war es für mich, als hätte er den Stempel auf dem Rücken behindert. Es dauerte noch ein paar Monate, bis ich die Anmeldung angefordert, ausgefüllt und abgeschickt habe. Mit der Auseinandersetzung über den Eintritt in die Invalidenversicherung wollten wir nun aber auch wissen, was Morris eigentlich hat. Und auch die Frage tauchte auf, hätte man in der Schwangerschaft bereits etwas feststellen können? Die Antwort des Neurologen aus dem Kinderspital lautete klar nein. Mit den pränatalen Untersuchungen hätte man nichts feststellen können. Und eine Diagnose konnte er uns nicht geben. Er könne Morris nur beschreiben. Und die Beschreibung sah so aus: Entwicklungsverzögerung, zu schlaffer Muskeltonus und Wahrnehmungsstörungen über die Augen. In dieser Zeit war ich froh, dass ich viel mit Morris alleine war. Wir lebten recht isoliert in einem kleinen Dorf in Frankreich. Mir reichte es, zweimal pro Woche nach Basel zu fahren für die Physio- und Ergotherapie. Ich wollte keine anderen Babys oder Kleinkinder sehen. Denn war ich allein mit Morris, war er für mich normal und wir hatten es wunderschön zusammen. Waren wir jedoch zusammen mit anderen Kindern, verglich ich automatisch und Morris kommt dabei schlecht weg. Es schmerzte mich sehr zu sehen, dass er anders war als andere Kinder. Er nahm nicht so freudig, interessiert und neugierig teil am Leben. Ihm machte vieles Angst. Er musste alles lange bestaunen, manchmal wochenlang, bis er etwas kurz mit den Händen berührte und beklopfte. Immer wieder fiel mir auf, dass das sogenannte Tempo von uns, den Normalen, für ihn viel zu schnell war und ist. Wie oft schon gab mir seine Langsamkeit die Möglichkeit, innezuhalten, die Welt mehr auf seine Weise zu betrachten. Wie anders doch durch dieses andere Tempo unsere Welt wird. Mir macht es viel Spaß, obwohl es für mich nicht ganz einfach ist, umzustellen und mit ihm langsam zu sein.
Mir hat es da jetzt noch recht beeindruckt, wie sie erzählt hat von ihrem kleinen Paradies. Das heisst, von der Zeit, wo sie noch gar nicht den Gedanken hatten, dass da etwas nicht könnte in Ordnung sein könnte und wo sie sich wirklich aneinander gefreut haben und es ganz schön hatten. Und dann nachher, wo das auftaucht ist, dass da etwas nicht könnte normal sein, wie es dann gerade umgekehrt war, wie dann jede Regung, jede Bewegung von dem Baby ist gerade mal ein ganzer Fragekatalog abgerattet im Kopf. Ist das jetzt normal? Ist es verglichen worden mit der Umwelt? Und haben sie noch verrückt gefunden, der grosse Unterschied?
Sie war sicher erleichtert, wo der Arzt ihr gesagt hat, auf ihre Frage, ja, hat man das mit pränatalen Tests können feststellen, die Behinderung? Hat er ihr gesagt, nein.
Ja, dabei finde ich, dass die Fragestellung gar nicht relevant ist, sondern dass es da um eine Schuldzuweisung geht.
Wenn man das also hätte feststellen mit dem Test der pränatalen Diagnostik, dann wäre also sie schuld, dass sie das Kind ausgetragen hat. Und daran sehen wir wieder, wie gross der gesellschaftliche Druck ist.
Thank you.
Mit der Entscheidung, in die Schweiz zurückzukommen, wurde mir deutlich, Schweiz bedeutet auch raus aus der Isolation, wieder unter die Leute gehen, Kontakt mit den anderen Kindern haben. Oft malte ich mir in Gedanken aus, wie das sein werde. Wie halte ich Morris Anderssein aus im Kontakt mit anderen Kindern? Was und wie viel über Morris erzähle ich anderen Müttern? Denn anfänglich war es so, dass mich eine harmlose Frage in der Metzgerei, ob Morris gerne ein Stückchen Wurst hätte, total verwirrt hat. Wie sollte ich der Frau erklären, ohne unhöflich zu sein und ohne Morris Geschichte zu erzählen, dass er nicht selber in die Hand nehme und auch nicht in den Mund stecke? Heute nehme ich die Wurst dankend entgegen mit den Worten, ich werde sie ihm gleich geben. Jetzt wohnen wir in einem Dorf in Basel-Land. Morris hat andere Kinder um sich und er fühlt sich auch wohl. Wird es ihm zu viel oder zu lärmig, fängt er an zu weinen. Dann hilft es auch nichts, wenn ich ihn rumtrage. Am besten ist, wenn ich mit ihm etwas in die Ruhe zurückziehe. So habe auch ich einen Grund, den Spielplatz oder den Buschtreff wieder zu verlassen. Denn einfach ist es nicht, den anderen Kindern zuzusehen, wie sie ihr Weckläsen und auf stämmigen Beinchen rumstolpern. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich danach zurückziehen muss und nur noch mit Morris alleine sein will. Doch gleichzeitig gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Wie wird sich Morris mit anderen Kindern verstehen? Bis jetzt ist es so, dass andere Kinder auf ihn zukommen und ihm etwas geben wollen. Er kann nichts nehmen, weil er viel länger Zeit braucht, um die Person oder den Gegenstand zu betrachten. Dazu kommt, dass er nichts richtig in seine Hände nimmt und sofort alles wieder fallen lässt. Die anderen Kinder stehen dann da und wissen nicht, was sie tun sollen. Oder sie nehmen ihm das Spielzeug ganz einfach weg und spielen selbst damit. Aber dann wird er wütend und fängt an zu weinen. Ich bin hier noch am Lernen, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann. Soll ich sie einfach laufen lassen oder eine Erklärung abgeben? Oder Morris halt mal richtig beschützen und ihn aus der Situation nehmen? Ich glaube, dass jede Mutter mehr oder weniger mit solchen Situationen konfrontiert wird. Es ist aber schon so, dass Morris durch seine Andersartigkeit mehr meinen Beschützerinstinkt auslöst. Und dennoch möchte ich nicht eine Mutter sein, die ihr Kind kaum Erfahrungen machen lässt. So sehe ich diese Situation auch als Herausforderung und es macht mir auch Spaß, etwas auszuprobieren, nicht immer nach demselben Muster zu reagieren. Mir wird immer deutlicher, je mehr ich Morris mit seiner Behinderung annehmen kann, umso mehr kann ich mich über seine Fortschritte freuen. Und ich muss immer weniger mit anderen Kindern vergleichen. Und die Hoffnung, dass Morris eines Tages sein Leben selbstständig leben kann und alles gut wird, die bleibt. Jetzt sind mein Freund und ich am Punkt, eigentlich möchten wir noch ein zweites Kind. Wagen wir es nochmals? Denn unserem Stolz und unserem Ego würde es gut tun, ein gesundes, normales Kind zu haben. Auch für Morris wäre ein Geschwister gut, für jetzt und für später. Somit taucht die Frage halt nochmals auf, soll ich die pränatalen Untersuchungen machen lassen? Denn ein zweites behindertes Kind wäre mir zu viel. Auch steigt in unserem Alter prozentual die Möglichkeit, ein mongoloides Kind zu haben. Der Wunsch ist jetzt schon da, abzuklären, was möglich ist. Aber würde ich schlussendlich bei einem negativen Bescheid eine Abtreibung über mich ergehen lassen? Ich weiß es nicht. Oder haben wir den Mut, nochmals zum Risiko und lassen der Natur den Lauf und vertrauen auf sie?
Ich finde das eine ehrliche und mutige Feststellung. Es würde dem Ego und dem Stolz gut tun, können ein gesundes Kind zu haben. Denn es sieht immer noch so aus, dass das ein Mangel ist und eine Unvollständigkeit und eine Unfähigkeit, können es nicht ein gesundes Kind können zu haben, so wie auch überhaupt kein Kind können zu haben.
Ja, ich möchte noch etwas sagen, wo ich so bemerkt habe bei so Diskussionen zu der Pränataldiagnostik in letzter Zeit, auch noch manchmal mit Männern, dass wir da häufig dann bei einem anderen Thema aus dem Tabubereich Geburt, Leben, Krankheit, Tod normal gelandet sind, nämlich bei der passiven Sterbehilfe. Dass das scheinbar etwas ist, von dem sich noch mehr, vielleicht auch besonders auch noch Männer, noch betroffen fühlen. Und wenn man mal über die Tabuthemen spricht, dann dann landet man dann eben noch häufig auch so bei der Grenze von der Maschine, was ist noch zulässiger Einsatz von so Hochtechnologien. Das ist mir einfach noch aufgefallen bei so Diskussionen.
Ihr hört nun einen kurzen Ausschnitt aus dem Referat von Christoph Egli, welches er an der Pränataldiagnostik-Tagung hielt. Darin redet er über seine Situation als Behinderte. Am Anfang erwähnt er Professor Schmid. Wer ist das? Er ist Direktor des Instituts für medizinische Genetik der Universität Zürich und wird sowohl von Gegnerinnen wie Befürworterinnen der pränatalen Diagnostik noch häufig zitiert. Er ist ein typischer Wissenschaftler, der an das Machbare glaubt, und so will er den Frauen die pränatale Diagnostik als die Methode verkaufen, um nur mehr gesunde Babys auf die Welt zu bringen. Die anderen werden eben abgetrieben. Doch nun zu Christoph Egli.
Wenn die Lebenssituation von Behinderten konsequent verbessert würde, dann würden vermutlich die Argumente von Professor Schmid in der Bevölkerung bedeutend weniger Anklang finden. Solange aber meine Bedürfnisse nach Mobilität und Kontakt unter anderem durch die urbane Bauplanung, vergessen werden, sind für mich Lebensrechte bedroht. Selbstbestimmung als Lebensrecht heißt für mich die freie Wahl der Wohnsituation. Ich habe also nicht unbedingt meine Wohnsituation in einem Stadtzürcher Krankenhaus gewählt, mit verwirrten alten Leuten. Pflegebedürftige sollen dort leben können, wo sie wollen, wie das für Nichtbehinderte selbstverständlich ist, aber auch nicht immer. Ich empfinde es als Unrecht, dass Menschen heute aus finanziellen Erwägungen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und in spezialisierte Institutionen abgesondert werden. Die Forderung nach persönlichen, individuellen Assistenzdiensten drängt sich darum auf. Mit solchen Diensten wäre auch an Mütter von behinderten Kindern geholfen, damit diese ein wenig entlastet sind. Überhaupt, warum wird die Lebenssituation von Behinderten immer als schicksalshaft negativ gewertet? Ehrlich gesagt möchte ich nicht geschenkt durch die Gentechnologie geheilt werden. Als Körperbehinderter habe ich auch Privilegien. Ich bin nicht diesem brutalen Leistungsdruck von Nichtbehinderten unterworfen, weshalb ich Zeit habe, um über den Sinn des Lebens nachzudenken.
Christoph Egli hat im Referat kurz mal persönliche individuelle Assistenzdienste erwähnt, als Möglichkeit, einerseits die nächsten Angehörigen zu entlasten und andererseits den Bewegungsspielraum der Behinderten selbstverständlich zu vergrößern. Im Anschluss an sein Referat wurde noch mehr darüber diskutiert und dies als eine gute Forderung verstanden.
Thank you.
wie die Schwangerschaftsvorsorge zur schwangeren Beratung werden sollte, zeigt uns der nächste Vortrag von der Hebamme Verena Felder. Sie stellt die Arbeitssituation der Hebammen dar, wie sie ist und wie sie sich es wünschen würde. Sie geht den Fragen nach, warum die Schwangerschaft zur Krankheit wurde und warum zwischen einem normalen Verlauf und einem Risiko nicht mehr unterschieden wird. Des Weiteren stellt sie uns eine Studie der WHO von 1987 vor, die sich mit den Betreuungssystemen rund um die Geburt befasst. Darin wird deutlich, wie wichtig der Dialog zwischen den Frauen und den Beraterinnen ist. Aus einer Umfrage bei älteren Hebammen geht hervor, dass es früher keine Schwangerschaft auf Probe gegeben hat. Wie es in der Zukunft aussehen wird, macht sie von den drei folgenden Bedingungen abhängig, nämlich erstens, wie sich die Ausdehnung der Risikodefinition weiterentwickeln wird, zweitens, ob die Versicherungen auf die obligatorische Anwendung der Tests pochen und drittens, welche Forderungen die Frauen an das Betreuungssystem stellen.